Ich möchte gerne noch beten, kurz zum Anfang. Vater, wir danken dir so sehr für diesen Tag, für deine wunderbare Gegenwart. Vater, wir danken dir für dein Wort und vor allem auch danken wir dir für den innewohnenden Heiligen Geist. Wir danken dir, Vater, dass wir wirklich einen großen Teil von dir in uns haben. Halleluja. Ja, eigentlich sogar die Fülle der Gottheit. Denn der Heilige Geist ist deine Fülle. Halleluja. Vater, wir danken dir, dass dein Heiliger Geist uns heute in alle Wahrheit führt, dass er uns leitet, in welche Richtung wir gehen. Halleluja. Dass er uns Verständnis gibt und uns das Wort aufschließt, sodass wir es nicht nur intellektuell und verstandesmäßig verstehen, sondern dass es tief in unser Herz gehen kann, um dort Frucht zu bringen, 30, 60 und 100-fach. Vater, und ich bete für jeden, der heute hier ist und heute Nachmittag noch kommt, dass am Ende dieses Tages ein neues Verständnis der Gemeinde und eine neue Liebe zur Gemeinde vorhanden sein werden. Ich danke dir so sehr dafür, Vater, dass dein Haus gebaut werden kann mit noch mehr Vollmacht und Leidenschaft an diesem Ort hier in Limburg. In dem Namen Jesus. Amen. Amen. Nun, es gibt natürlich verschiedene Blickwinkel. Ich weiß nicht, darf ich hier runterkommen? Geht das? Oder bin ich dann nicht mehr im Licht? Ja, das wäre ja schlimm, wenn der Pastor nicht mehr im Licht wäre, oder? Aber es ist einfach, wenn wir so relativ wenige sind, ist es angenehmer, direkter vor euch zu stehen und auch ein bisschen eure Reaktionen mitzukriegen. Denn wenn man zu viel Distanz hat, dann merkt man manchmal gar nicht, dass man eigentlich in eine Richtung geht, wo die Leute schon lange abgehängt haben. Und das wollen wir ja nicht heute. Amen. Wie gesagt, es gibt verschiedene Blickwinkel, aus denen wir dieses Thema angehen können. Und eine Sache, die mir sehr wichtig ist, sind so die Grundlagen, die Fundamente, die Basis. Weißt du, wenn die Fundamente, die Grundlagen erschüttert werden, dann wird es schwierig, irgendetwas darauf zu bauen. Ist nachvollziehbar, nicht wahr? Wenn du einen wackeligen Boden hast und darauf ein Gebäude aufbauen willst, dann wird das ein sehr schwieriges Unterfangen werden. Und leider ist es so, dass auch im Reich Gottes geistliche Fundamente immer wieder einmal erschüttert werden. Und zwar nicht von Gott her, bitte versteht das recht, sondern dadurch, dass das Reich Gottes auf dieser Erde stattfindet, ist es natürlich bestimmten Einflüssen unterworfen oder nicht unterworfen, aber ausgesetzt, die ein Stück weit daran rütteln können, an unserem Verständnis von dem, was das Reich Gottes ist und demnach auch an unserem Verständnis, was Gemeinde ist. Und als ich diese Botschaften vorbereitet habe, oder auch während ich meinen Kurs vorbereitet habe für die Bibelschule, an der ich unterrichte, auch zu diesem Thema, habe ich viel Feldforschung betrieben und mir ist klar geworden, es gibt weite Teile der Kirche heutzutage, die gar nicht mehr glauben, dass Jesus tatsächlich der Urheber der Gemeinde ist. Sondern für die Gemeinde, man könnte auch sagen die Kirche, das sind ja nicht austauschbare Begriffe, aber sind doch sehr verwandt und wir meinen manchmal dasselbe, wenn wir davon reden, dass die Kirche, die Gemeinde eigentlich eine Idee von Paulus war, mit der er praktisch die Botschaft Jesu Christi genommen hat und versucht hat, sie umzusetzen für seine Zeit, für seine Gesellschaft. Und das aber eigentlich das, was wir unter Gemeinde verstehen und seit 2000 Jahren Kirchengeschichte erlebt haben an Kirche, dass das gar nicht Jesu Idee war und eigentlich so gar nicht dem entspricht, was Jesus tun wollte. Jesus wollte eine viel freiere Gemeinschaft aufbauen, sagen diese Leute. Und nicht so diese eng gefassten Formen der Kirche oder der Gemeinde haben, die wir bei Paulus finden. Weißt du, wenn wir das Neue Testament studieren, von der Apostelgeschichte an bis zur Offenbarung, dann lernen wir viel, können wir viel lernen über dieses Gebilde Gemeinde. Und zwar vieles, von dem Jesus nicht explizit gesprochen hat. Aber das bedeutet nicht, dass das nicht Jesu Wille war. Manche Leute machen einen Bruch zwischen dem, was Jesus gelehrt hat, und dem, was Paulus gelehrt hat. Und das ist ein immenser Fehler. Das muss uns bewusst sein. Also wenn du heute Morgen, bitte seid aufmerksam, macht euch durchaus auch Notizen, wenn ihr möchtet. Und das wäre ein erster Gedanke, den du unbedingt mitnehmen solltest. Wann immer du merkst, dass Leute in einer Weise lehren, dass da ein Bruch sein soll zwischen dem, was Jesus gelehrt hat und dem, was Paulus und die anderen Apostel gelehrt haben, im Rest des Neuen Testaments, dann ist Vorsicht geboten. Denn das rüttelt ja an der Integrität des Wortes Gottes. Entweder ist das Neue Testament vollständig von Gott inspiriert, und zwar in allen Teilen, und es ist eine Übereinstimmung und Kontinuität da, oder dann kannst du das Ganze im Grunde genommen vergessen. Also wenn es tatsächlich so sein sollte, dass die Gemeinde, die Kirche nur eine Idee von Paulus war und Jesus eigentlich etwas ganz anderes vorhatte, ja, dann willkommen in der dritten oder vierten Reformation oder wie auch immer das dann genannt wird, dann müssen wir wirklich zurück und uns besinnen auf irgendetwas, das wir dann noch genauer definieren müssen. Denn was dann Jesus genau gemeint haben könnte, das wissen diese Leute auch nicht so genau. Denn Jesus, weißt du, und das ist wahr, wenn du die Evangelien liest, dann liest du nicht viel davon, in welchen Formen wir als Christen zusammenleben sollen. Und so kommt es, dass zum Beispiel manchmal Leute Schriftstellen, Aussagen von Jesus aus dem Zusammenhang reißen und sagen, siehst du, das ist Gemeinde. Wenn zum Beispiel Jesus sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Ja, das hat Jesus gesagt. Und dann hat er noch gesagt, wo zwei auf Erden eins werden und was sie mich bitten wollen, da wird es ihnen zuteil werden von meinem Vater, der in den Himmel ist. Hat er auch gesagt. Ja, bedeutet das jetzt, dass drei Leute bereits eine Gemeinde sind? Nur weil Jesus gesagt hat, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, bin ich mitten unter ihnen? Nein, es bedeutet nur, dass Jesus diese Form der Gemeinschaft segnet. Dass Jesus diese Form der Gemeinschaft wünscht und vorschlägt und anbietet und sagt, das ist eure Stärke. In kleinsten Gruppen auch bereits Gemeinschaft zu haben. Das ist eure Stärke, wenn zwei von euch auf Erden eins werden, um was sie mich bitten wollen. Aber er sagt kein Wort von Gemeinde. Er sagt nicht, tut euch zusammen in Zweier- oder Dreiergruppen und nennt euch Gemeinde. Oder Hauskirche. Oder Hausgemeinde oder was auch immer. Nein, das sagt er nicht. Wenn drei zusammen Gemeinde sein sollen, dann möchte ich dich fragen, wer ist dann der Pastor von diesen drei? Weißt du, und an solchen Missverständnissen liegt es manchmal oder meistens, dass auch völlig falsche und irrige Leiterschaftsstrukturen aufgebaut werden. Wenn du nur eine Gruppe hast von drei Leuten oder sagen wir fünf, sechs, sieben, dann braucht es keine Leiterschaft im eigentlichen Sinn. Aber sobald du eine echte Gemeinde hast im neutestamentlichen Sinn, brauchst du genau das, was wir als Leiterschaftsstrukturen oder auch als Hierarchie in der Leiterschaft kennengelernt haben, und das eigentlich über 2000 Jahre Kirchengeschichte hinweg. Und daran gibt es nichts zu rütteln. Aber lass uns einmal wirklich zu den Wurzeln zurückgehen und uns die Frage stellen, ja, sollte nicht Jesus die Gemeinde gegründet haben? Sollte das nicht in seinem innersten Herzen bereits verankert sein und deswegen wichtig und richtig sein für uns, dass wir dieses Projekt weiter verfolgen? Und da findest du natürlich eine sehr, sehr wichtige Schriftstelle, und zwar in Matthäus 16, Vers 18. Und das ist die erste Schriftstelle im Neuen Testament, wo das Wort für Gemeinde erscheint. Lasst uns diese Stelle einmal anschauen, Matthäus 16, Vers 18. Und ich möchte es heute ganz klar und deutlich sagen, Jesus ist der Urheber der Gemeinde. Nicht Paulus, nicht Johannes, nicht einer der anderen Apostel, nicht Jakobus, der mag der erste Pastor der Gemeinde in Jerusalem gewesen sein, aber er war auch nicht der Urheber der Gemeinde, sondern Jesus war der Urheber der Gemeinde. Matthäus 16, Vers 18. Hier haben wir diese Unterhaltung zwischen Petrus und Jesus. Und nachdem Petrus diese Offenbarung ausgesprochen hatte, in Bezug auf Jesus, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, spricht Jesus zu ihm, aber auch ich sage dir, du bist Petrus und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Hier hast du es doch schwarz auf weiß, Halleluja, dass Jesus der Begründer der Gemeinde ist. Das Wort für Gemeinde hier ist das griechische Wort Ekklesia. Ekklesia. Lasst mich das einmal aufschreiben hier, damit ihr das einmal gesehen habt oder sehen könnt, denn dieses Wort wird uns im Laufe des Tages immer wieder einmal begegnen. Ekklesia, Ich schreibe das natürlich in deutschen Buchstaben, in griechischen würde es anders aussehen. Ungefähr so würde man das im Deutschen darstellen, Ekklesia. Und das ist ein zusammengesetztes griechisches Wort aus der Vorsilbe Ek, das ist eine Präposition im Griechischen, und Kaleo eigentlich, Ek Kaleo, Kaleo für rufen, Ek für aus oder heraus. Wörtlich übersetzt könnte man sagen, dass dieses Wort herausgerufen bedeutet. Aber bitte reite nicht zu schnell davon mit diesem Begriff jetzt und denke, aha, die Gemeinde, das ist halt einfach die Herausgerufene aus der Welt. Ich erkläre euch noch im Laufe des Morgens wahrscheinlich schon oder dann am Nachmittag, was dieses Wort damals, als es geschaffen wurde, als es geprägt wurde, bedeutete. Denn das ist wichtig auch für unser Verständnis der christlichen Gemeinde. Wie gesagt, eigentlich hätten wir es ja hier schwarz auf weiß. Jesus hat die Ekklesia gewollt, wenn er sagt, und auf diesem Felsen werde ich meine Ekklesia bauen und des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Aber weißt du, die weltlichen Theologen, die Bibelkritiker, die kritischen Theologen sind schlau. Sie sind sehr schlau. Und sie meinen herausgefunden zu haben, dass gerade dieser Vers im Matthäusevangelium eigentlich ja nicht von Jesus gesprochen wurde, sondern dass das viel später erst ins Matthäusevangelium eingefügt wurde, um die Gemeinde sozusagen im Nachhinein noch zu rechtfertigen. Also anders gesagt, Paulus hat es erfunden und weil Jesus nichts davon gesagt hat, müssen wir jetzt noch einen Vers nachreichen hier und Jesus in den Mund legen, damit das Ganze gerechtfertigt ist, auch durch die Worte des Herrn. Und falls du jemals auf solche Behauptungen stößt, möchte ich dich ermutigen, verwirf sie sogleich. Jede Bibelkritik, die in dieser Weise vorgeht, dass sie die Echtheit, die Authentizität von Jesus' Worten in Frage stellt, ist von vornherein zu verwerfen. Denn wir glauben, dass dies das inspirierte, von Gott eingegebene, heilige Wort des lebendigen Gottes ist, nichts mehr und nichts weniger. Und das bedeutet mit anderen Worten, dass Jesus genau diese Worte tatsächlich selber gesagt hat. Denn wenn ich das nicht glauben kann, dann können wir uns dieses Seminar sparen über die Gemeinde. Dann müssten wir tatsächlich anfangen, andere Formen des Zusammenseins als Christen zu suchen oder doch zumindest für möglich zu halten. Aber lasst uns bei dem bleiben, was die Bibel sagt. Ein weiterer Grund, warum manche an der Rechtmäßigkeit der Kirche oder der Gemeinde zweifeln, ist dann weiterhin der, dass sie sagen, ja, dieses Wort Ekklesia kommt ja in den ganzen Evangelien nur zweimal vor. Und das stimmt. Amen. Jesus spricht genau zweimal von Ekklesia. Und zwar beide Mal im Matthäusevangelium. Hier an dieser Stelle, die wir gerade gelesen haben. Und dann noch einmal in Matthäus 18, ein paar Verse oder Kapitel weiter hinten also. Wenn er sagt, dass wenn wir mit einem Bruder und seiner Vergehung gegen uns nicht zurechtkommen, dass wir es dann, und er nicht auf uns hört und er nicht auf die Brüder hört, dass wir es dann der Gemeinde sagen sollen. Das sind die einzigen zwei Stellen, wo in den Evangelien von Gemeinde die Rede ist. Nun, das sollte uns eigentlich nicht weiter verwundern. Denn zu Lebzeiten Jesu, als er auf dieser Erde wandelte, in Fleisch und Blut, da gab es keine Gemeinde. Ist uns das bewusst? Es gab keine Gemeinde, während Jesus hier auf dieser Erde wandelte. Sondern er zog mit seinen 12, mit seinen 70, mit seinen 120 Jüngern, oder wie viele es dann im erweiterten Kreise noch waren, zog er durch die Lande. Das waren seine Jünger, das waren seine Nachfolger, das waren seine Schüler, aber es war noch nicht seine Gemeinde. Jesus ging an den Sabbaten nicht in eine Kirche, sondern er ging in eine Synagoge. Er blieb so lange im Rahmen des traditionellen oder vorhandenen Judentums, wie er nur irgendwie konnte und wie es sein Dienst während seiner Zeit hier auf der Erde eigentlich auch vorschrieb. Die Gemeinde entstand am Pfingsten. Das war der erste Zeitpunkt, wo wir eigentlich von Gemeinde, von Ekklesia sprechen können. Menschen müssen von Neuem geboren sein, damit sie Teil der Ekklesia werden können. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den ich hier schon mal, man könnte sagen, vorwegnehmen möchte. Wer ist Mitglied, wer kann Teil sein der Ekklesia? Teil der echten, wahren Ekklesia Gottes kannst du nur sein, wenn du von Neuem geboren worden bist. Jemand, der einfach sympathisiert mit der Kirche, die Kirche eine gute Sache findet, ab und zu in die Kirche geht, einen Gottesdienst besucht, vielleicht sogar befreundet ist mit einem Pfarrer oder Pastor, ist deswegen noch lange nicht Teil der Ekklesia. Sondern du musst, könnte man sagen, herausgerufen sein aus der Welt. Du musst herausgerufen worden sein aus der Sünde, musst dich herausrufen haben lassen aus der Sünde und der Verlorenheit, damit du Teil der herausgerufenen Ekklesia sein kannst. Und ich weiß, dass das hier sicherlich nicht so ist, aber es gibt manche Kirchen und inzwischen auch leider schon Freikirchen, wo diese Grenze nicht mehr ganz so klar ist und wo du dich manchmal fragst, ja, wer ist jetzt hier eigentlich tatsächlich Teil des Leibes und wer ist nur ein Zaungast? Und in manchen Kreisen geht man heute so weit, dass man Mitgliedschaft oder Mitarbeit in der Gemeinde, in der Ekklesia, praktisch als evangelistisches Werkzeug gebraucht und sagt, ja, so, wir müssen die Leute hereinholen. Wir müssen ihnen die Gelegenheit geben, uns kennenzulernen und mitzumachen und mitzuarbeiten, damit sie den Herrn dann kennenlernen können. Aber es tut mir leid, das sagen zu müssen, das ist das Pferd von hinten aufgezäumt. Du musst zuerst dich für Jesus entschieden haben. Natürlich können wir Veranstaltungen haben, wo wir die Ungläubigen einladen und sie hereinholen. Das ist gar keine Frage. Aber wir können nicht Leute im Lobpreisteam mitspielen oder singen lassen, die noch nicht einmal von Neuem geboren sind. Und das gibt's. Ich erfinde diese Beispiele nicht. Wir haben von Gemeinden gehört, die heutzutage, ja, was weiß ich, ungläubige Schlagzeuger haben. Ja, weißt du, wir haben diesen jungen Mann, der da Schlagzeug spielt, gut spielt. Ja, meistens die Leute in der Welt spielen ja besser als wir. Ja, bei uns nicht. Amen, bei uns auch nicht. Aber an manchen Orten ist es so. Den haben wir jetzt einfach mal an Schlagzeug gesetzt, damit er uns besser kennenlernt und sieht, was wir für welche sind. Und wenn er da lange genug wirken konnte, dann wird er sich dann schon bekehren. Nun, das mag sein, aber es mag auch nicht sein. Wie lange willst du warten, bis er sich bekehrt? Wie lange willst du ihm die Chance geben, ungläubig am Schlagzeug zu sitzen und deinem Lobpreis den Rhythmus vorzugeben? Das ist verdrehtes Denken. Versteht ihr? Aber ich bin schon viel zu weit. Wir sind hier eigentlich noch ganz am Anfang, nämlich bei der Frage, ob Jesus wirklich der Urheber der Gemeinde ist und wenn ja, was er damit gemeint hat. Und ich stelle es einfach mal in den Raum, Jesus ist der Urheber der Gemeinde. Lasst uns daran bitte nicht zweifeln. Jetzt kommt aber eine weitere Frage, die wir gleich anhand dieses Verses nicht nur stellen können, sondern auch beantworten können, nämlich, wer ist das Fundament der Gemeinde? Ich bin überzeugt davon, wenn ihr diese Schriftstelle gehört habt oder kennt, Matthäus 16, 18, dass viele von euch aus verschiedenen Gründen wahrscheinlich die Meinung haben, dass Jesus tatsächlich zu Petrus gesagt hat, er sei die Grundlage der Gemeinde. So hört es sich ja auch an. Leider auch in der Elberfelder Übersetzung hier, wenn es heißt, aber auch ich sage dir, du bist Petrus und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Um das richtige Bild der Gemeinde zu haben, ist es wichtig, dass wir verstehen, auf welcher Grundlage die Gemeinde aufgebaut war und ist und auch bleiben wird. Und ich kann dir sagen, es ist nicht Petrus. Und du fragst, ja, wieso denn? Wieso denn? Bitte beweis mir das. Ja, genau darum wird es im nächsten Teil gehen. Der Grund, warum wir annehmen, dass Petrus dieser Felsen ist, ist wahrscheinlich der, dass die meisten von uns schon einmal gehört haben, dass der Name Petrus, das griechische Wort Petros, eigentlich Felsen bedeutet. Das haben wir irgendwo mal aufgeschnappt oder gehört und deswegen rechnen wir jetzt sozusagen eins und eins zusammen und denken, Ja, also dann sagt doch Jesus zu Petrus, auf dir, auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Aber weißt du was, dann können wir auch gleich einen Papst wählen oder einen Papst akzeptieren, wenn dem so wäre. Dann müsste dieser Petrus auch tatsächlich fortgesetzt werden, so wie es die katholische Kirche glaubt. Also lasst uns der Sache auf den Grund gehen. Jesus sagt hier zu Petrus, du bist Petrus. Was meint er damit? Sollte Petrus etwa seinen Namen vergessen haben? Wieso muss er ihm sagen, du bist Petrus? Lass uns kurz rekapitulieren. Wie hieß Petrus eigentlich? Er hieß Simon. Und zwar Simon bar Jona. Simon, Sohn des Jona. Du könntest sagen, Simon bedeutet so viel wie Schilfrohr. Und Bar-Jona bedeutet Sohn des Jona, also eines wankelmütigen Propheten. Simon, du Schilfrohr, du Sohn eines wankelmütigen Propheten, von jetzt an nenne ich dich Petrus. Woher kam denn dieser Name Petrus? Jesus hat ihm den gegeben. Das war nicht der Nickname von Simon Bar-Jona, den er sich auf Facebook oder sonst wo im Internet zugelegt hat. Eigentlich heiße ich ja Simon, aber you just call me Peter. You just call me Petrus. Huh? That's my nickname from now on. Nein, dem war nicht so, sondern Jesus nannte ihn so. Was sagte Jesus genau zu ihm? Er sagte zu ihm, du bist Petros. Bitte merkt ihr dieses Wort, Petros. Das griechische Wort Petros. Das ist es, was Jesus zu ihm sagte. Du bist Petros. Und Petros bedeutet, du bist ein Felsblock. Du bist ein Felsklotz. Du bist ein kleiner Felsen. Du bist ein Felsstück, das so groß ist, dass man es zwar noch mit Mühe bewegen kann, aber man kann es bewegen. Aber von jetzt an wirst du fest sein, sagt Jesus zu ihm. Von jetzt an wirst du nicht mehr wie ein Schilfrohr hin und her bewegt werden. Von jetzt an bist du nicht mehr der Sohn eines wankelmütigen Propheten, sondern du bist ein Felsen. Aber nur ein Felsen von der Größe, dass man ihn noch bewegen kann. In der Schweiz haben wir so eine volkstümliche Sportart. Und zwar ist das der sogenannte Unspunnenstein. Der Unspunnenstein, das ist irgendwo, glaube ich, im Kanton Uri oder in der Innerschweiz. Ein ziemlich schwerer Stein, wiegt, glaube ich, ungefähr 80 Kilogramm oder so. Und dieser Unspunnenstein wird von Zeit zu Zeit, wahrscheinlich einmal im Jahr gibt es einen Wettbewerb, wer wirft diesen Unspunnenstein am weitesten? Und du könntest sagen, Petros ist ein Stein, ein Felsen von einer solchen Größe, 80, 100, von mir aus 120 Kilogramm, ein ziemlicher Brocken, aber noch zu bewegen. Das ist also das, was Jesus zu Petrus sagt. Jetzt hör weiter. Dann sagt er, und auf diesem Felsen, im Griechischen epi taute te petra. Petra. Epi taute te petra. Auf diesem Felsen, Petra, werde ich meine Ekklesia, meine Gemeinde bauen. Er benutzt ein anderes griechisches Wort. Er sagt nicht, du bist Petros und auf diesem Petros werde ich meine Gemeinde bauen. Nein, sondern er sagt, du bist Petros und auf diesem epi taute te petra werde ich meine Gemeinde bauen. Was bedeutet Petra? Das ist identisch mit unserem deutschen Frauennamen Petra. Petra kommt, Peter und Petra kommen genau von diesen beiden griechischen Worten. Petra, im Gegensatz zu Petros, bedeutet einen unerschütterlichen, weitflächigen Felsengrund, wo du zwar weiterhin Stücke herausbrechen könntest, aber es ist so massiv, dass du darauf bauen kannst. Es ist die Grundlage, es ist das Fundament, auf dem alles steht. Es ist wie wenn, stell dir die Landschaft vor, im damaligen Israel. Wenn du schon mal in Israel warst, dann weißt du, dort gibt es sehr viel felsige, karge Landschaften mit wenig Vegetation. Und ich stelle es mir folgendermaßen vor, nämlich, dass Jesus zu Simon Bar-Jona sagte, hey, du bist Petrus, ein Felsblock. Und auf diesen Felsengrund, er war umgeben, er befand sich gerade in einer solchen Landschaft, auf diesem Felsengrund hier, vergleichbar mit dem, was ihr hier gerade vor euch seht, darauf werde ich meine Gemeinde bauen. Auf einer Grundlage, die unerschütterlich ist. Nimm zum Beispiel den Fels von Gibraltar, den bekannten. Das ist so ein massiver Fels, den du nicht mehr bewegen kannst. Nun, die Frage, die wir uns danach vielleicht stellen, ist ja, was meinte Jesus denn mit diesem Felsengrund? Was ist denn der Felsengrund, auf den er seine Gemeinde bauen will, wenn es nicht Petrus als Person war? Und diese Antwort ist eigentlich relativ naheliegend, wenn du die ganze Geschichte gelesen hast hier. Nämlich, es ist der Felsengrund der Offenbarung, die Petrus gerade ausgesprochen hatte. Nämlich, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Das ist das Fundament, auf dem Jesus seine Gemeinde baut. Und ich denke, du stimmst mir zu, wenn ich sage, das ist ja auch eine verlässliche Sache. Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, das ist eine verlässliche Grundlage. Petrus, Simon Bar-Jona, jeglicher Mensch, jeglicher Papst, jeglicher Nachfolger Petri, ist keine verlässliche Grundlage. Kann es niemals sein. Weißt du, auch unsere Ortsgemeinden sind nicht auf uns als Personen aufgebaut. Diese Gemeinde hier, meine Gemeinde in Schaffhausen, gründet nicht auf Pastor Bernd beziehungsweise auf Pastor Manfred. Ich bin nicht die Grundlage, auf die Jesus seine Gemeinde baut. Weder in einem universalen noch in einem lokalen Sinn. Ich kann dir eins sagen, wenn die Gemeinde in Schaffhausen auf mich gegründet wäre, als Person, wenn ich der Felsengrund wäre, auf den Jesus seine Gemeinde gebaut hätte oder bauen würde, dann gäbe es diese Gemeinde wahrscheinlich nicht mehr. Denn ich bin erschütterlich. Ich bin bewegbar. Man könnte mich wegwerfen. Man könnte mich noch fortbewegen. Der einzige Grund, warum es unsere Gemeinde in Schaffhausen noch gibt und jede gute Gemeinde gibt, die es noch gibt, ist der, dass sie auf den Felsengrund gebaut sind und nicht auf einzelne Menschen. Und mögen sie noch so starke und gute Leiter sein. Und das tut einer starken Leiterschaft in keiner Weise Abbruch. Ich hoffe, das verstehst du richtig. Ich sage nichts gegen eine starke Leiterschaft, aber sie ist nicht die Grundlage, auf der Jesus seine Gemeinde baut. Das muss uns klar sein. Lass uns ein paar andere Schriftstellen anschauen, die das ebenfalls bestätigen. Wisst ihr, es ist so wichtig, dass wir das richtige Bild haben von diesen Dingen. Denn wenn wir das richtige Bild haben, dann werden auch die Folgeentscheidungen, die wir dann treffen und die Dinge, die wir tun im Rahmen der Gemeinde, werden dem entsprechen, was wir für ein Bild von der Gemeinde haben, vom Ursprung her. Das Bild, das du hast, wird immer entsprechende Handlungen nach sich ziehen. Epheser 2, Vers 21. Epheser 2, Vers 21. Hier sagt Paulus, in ihm zusammengefügt, wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn. In wem zusammengefügt? In ihm zusammengefügt. Ihm ist der Herr. Ihm ist der Christus. Und du weißt ja, was Christus bedeutet. Christus ist nicht der Nachname Jesu, der Familienname Jesu, sondern es ist eine Beschreibung seines Amtes, könntest du sagen. Christus bedeutet der Gesalbte, der Messias. Der Gesalbte, in ihm, dem Gesalbten, zusammengefügt, wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn. In ihm nicht in Petrus, in ihm nicht in Paulus, in ihm nicht in Pastor Manfred, in ihm nicht in Pastor Bernd oder in sonst irgendeinem Menschen, sondern in ihm zusammengefügt. Dann lasst uns lesen in Epheser 4, 16. Epheser 4, Vers 16. Aus ihm wird der ganze Leib zusammengefügt, aus ihm heraus. Es scheint, als ob der Herr hier durch den Heiligen Geist den Schreiber inspiriert hat, wie eine völlig andere Art und Weise des Bauens den Leuten nahezulegen. Also wir haben ja üblicherweise so diese Vorstellung, wenn gebaut wird, dann haben wir das Fundament und dann legen wir einen Stein auf den anderen. Und das ist so ein lineares, logisches Vorgehen. Wir legen einen Stein auf den anderen. Wir fangen irgendwo an, dann wird Stein für Stein aufgebaut. Aber hier wird ja wie eine andere Baurichtung vorgeschlagen, nämlich in ihm zusammengefügt. Aus ihm heraus wird der ganze Leib zusammengefügt. Epheser 4,16. Das ist wie wenn der Bau gar nicht von unten nach oben geschieht, sondern von oben nach unten. Oder aus ihm heraus, was auch immer das für eine Richtung sein mag. Der Bau entsteht aus dem Herrn. Halleluja. Und das zu verstehen ist, glaube ich, nicht ganz unwichtig, denn dann wird dir vielleicht klarer, warum du manches in der Gemeinde eben nicht so nach deinem menschlichen Verständnis tun kannst und bauen kannst, wie du es dir vielleicht gewohnt bist. Stein für Stein, Stein für Stein, nächste Lage, nächste Lage, nächste Lage. Und ich habe diesen Irrtum lange gehabt. Weißt du, als Pastor, wenn du in jungen Jahren anfängst und nicht viel Ahnung hast vom Gemeindebau, und ich kann dir eins sagen, das lernst du nicht auf einer Bibelschule. Ich meine, ich habe 3 Jahre Bibelschule besucht, Pastor Bern hat auch einige Jahre theologische Ausbildung gehabt, aber und so gut diese Schule war und so notwendig und empfehlenswert sie war, aber wie man eine Gemeinde baut, haben wir nicht gelernt in unserer Bibelschule. Man könnte auch fast sagen, das kann man gar nicht in der Theorie lernen. Das musst du in der Praxis lernen. Und dann wirst du immer wieder mal Erlebnisse haben, wo du merkst, hey, das geht ja gar nicht so, wie ich es gewohnt bin. Das geht ja gar nicht Stein für Stein und Stein um Stein. Und du gehörst jetzt auch zu unserer Gemeinde, komm, dann lasst uns dich doch hier einbauen. Du passt ganz gut hierhin und du passt ganz gut dahin und du passt dorthin. Und bitte vertragt euch alle, damit die Steine untereinander keinen Streit haben und keine Uneinheit entsteht. Und dann werden wir das Ding ganz schnell hochziehen. So habe ich angefangen und über Jahre versucht, Gemeinde zu bauen. Und immer wieder hatte ich Erlebnisse und musste Erfahrungen machen, dass die Steine nicht so wollten wie ich. Und ich war manchmal nahe daran aufzugeben. Vor allem innerlich, ja, äußerlich nicht so sehr. Ich hätte es auch nicht gemacht, aber innerlich habe ich manchmal mit dem Herrn gerungen und gesagt, Herr, warum klappt denn das einfach nicht so, wie ich es will? Und ich meine, dass es daran liegt, dass ich die falsche Baurichtung eigentlich im Sinn hatte. Und die Baurichtung, die der Herr im Sinn hat, ist nicht Stein für Stein, Stein um Stein, Lage um Lage, sondern in ihm zusammengefügt. Aus ihm heraus wird der ganze Leib zusammengefügt. Das heißt nicht, dass der Herr jetzt die ganze Arbeit macht. Bitte verstehe das recht. Aber es heißt, dass seine Baupläne und seine Vorgehensweise, wie er einzelne Steine in diesen Bau einfügt, vielleicht ein bisschen anders aussieht, als das, was wir gerne machen würden, in unserem klaren, linearen, westlichen, architektonischen Denken. Weißt du, in jedem von uns steckt so ein kleiner Architekt irgendwo. Ja. Wir lernen das von Kindesbeinen an. Legostein. Wir sind die Lego-Generation. Ich denke, jeder von uns hat in irgendeiner Form mit Legosteinen zu tun gehabt. Entweder, dass du selber damit schon gespielt hast oder vielleicht als Mutter oder Großmutter dann mit deinen Kindern und Enkeln. Aber wir sind die Lego-Generation. Und bei Lego hast du genau dieses Prinzip. Stein um Stein und die Steine passen zusammen und du kannst diesen Stein immer mit dem nächsten Stein kombinieren und alles funktioniert wunderbar. Aber willkommen im Reich Gottes. Es ist nicht das Lego-Reich. Wir gehören nicht zu Legoland, sondern wir gehören zum Reich Gottes. Und da funktionieren manche Sachen ein wenig anders. Kolosser 2, Vers 19. Und nicht festhält das Haupt, von dem aus der ganze Leib durch die Gelenke und Bänder unterstützt, zusammengefügt das Wachstum Gottes wächst. Von dem aus, vom Haupt aus. Hier siehst du es, diese Baurichtung. Sie ist vom Haupt aus. Warum? Weil die Grundlage, auf der die Gemeinde aufgebaut ist, eine geistliche Grundlage ist und nicht eine materielle Grundlage und nicht eine menschliche Grundlage, sondern eine geistliche Grundlage. Nämlich die Offenbarung des Christus, dass er der Sohn des lebendigen Gottes ist. Deswegen vom Haupt aus und nicht festhält das Haupt von dem aus. Der ganze Leib durch die Gelenke und Bänder unterstützt und zusammengefügt, das Wachstum Gottes wächst. Der Leib wächst quasi von oben herab. Also das Haupt, ich weiß, diese Bilder hinken natürlich immer irgendwo, aber wenn wir den menschlichen Leib nehmen, da ist zwar auch der Kopf schon von Anfang an ein bisschen größer als der Rest des Leibes im Verhältnis gesehen, aber wenn es dann wächst es doch einigermaßen proportional. Du hast nicht kleine dreijährige Kinder mit einem riesigen Kopf und der Rest des Leibes weiß nicht so recht, wie er hinterherkommen soll. Aber bei Jesus und der Gemeinde ist es so, das Haupt war von Anfang an fertig ausgebildet. Jesus, das Haupt, Christus, der Auferstandene, er muss nicht mehr wachsen. Er muss nicht mehr wachsen, er ist fertig ausgebildet. Aber jetzt soll da noch ein Leib ran und dieser Leib ist nicht fertig, sondern er wird vom Haupt aus zusammengefügt durch Gelenke, Bänder. Und jetzt wächst er. Er wächst von oben nach unten, nicht von unten nach oben. Also das Reich Gottes und die Gemeinde sind keine Basisdemokratie. Wir revolutionieren jetzt das Ding von unten her. Vergiss es, das kannst du in der Politik vielleicht machen oder in einer politischen Partei, aber nicht im Reich Gottes. Bitte vergiss diese Vorstellung von Basisdemokratie. Wir raufen uns zusammen und verändern jetzt den Pastor. Ich weiß, dieser Pastor braucht keine Veränderung, aber in manchen Gemeinden, weißt du, ich bin seit 15 Jahren Lehrer an einer Bibelschule. Und in dieser Bibelschule haben wir nicht nur Leute aus unseren eigenen Kreisen, die alles schon wissen und verstehen und genauso sehen wie wir, sondern wir haben viele Leute aus unterschiedlichsten Gemeindehintergründen. Manche von denen kommen aus der Landeskirche. Und ich kann dir nicht sagen, wie oft ich in diesen 15 Jahren mit der Vorstellung konfrontiert war von Leuten, die sagen, weißt du, wir haben eine kleine Gebetsgruppe in unserer Gemeinde. Und wir beten dafür, dass unsere Gemeinde auch in den pfingstlich-charismatischen Fluss hineinkommt. Wir beten jetzt dafür, dass unsere Gemeinde auch diese Lehre übernimmt, die wir da in der Bibelschule lernen. Wir beten dafür, dass unser Pastor sich verändert. Das ist Basisdemokratie. Du versuchst von unten her etwas zu verändern, etwas zu revolutionieren, aber das ist nicht deine Aufgabe. Im Reich Gottes funktioniert es nicht so, sondern das Wachstum ist von oben nach unten. Und dann noch 1. Petrus 2, Vers 7. Euch nun, die ihr glaubt, bedeutet er die Kostbarkeit. Die Rede ist von Christus. Für die Ungläubigen aber gilt, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden. Wer ist der Eckstein? Petrus. So fest und unerschütterlich Petrus sein mochte, er war es ja nicht. Ich meine, wenn du dann Petrus studierst, in der Apostelgeschichte zum Beispiel, kaum kamen einige Juden, die etwas zu sagen hatten, nach Antiochia, und die Gefahr bestand, dass sie Anstoß daran nahmen, dass er mit den Heiden aß, zog er sich davon zurück und ließ Paulus im Regen stehen, sodass Paulus ihn öffentlich zurechtweisen musste und ihm sagen musste, mit anderen Worten, eigentlich, lieber Petrus, du bist ein Heuchler. Bitte pass auf, dass du nicht zurückfällst in Muster, Verhaltensmuster, die du hattest, bevor Jesus dich Petrus genannt hat. Also du siehst, diese Festigkeit, die Jesus ihm zusprach, musste weiter gepflegt und erkämpft werden. Aber hier erfahren wir, dass Jesus der Eckstein ist. Und er bleibt der Eckstein. Wo ist der Eckstein? Ist er hier auf dieser Erde? Nein, Jesus, das Haupt, ist im Himmel. Er sitzt zur rechten Hand des Thrones Gottes. Wiederum die Veränderung des Bildes. Der Bau wächst von oben her, nicht von unten her. Jesus baut seine Gemeinde. Wie wir es ja auch gelesen haben in Matthäus 16, Vers 18. Ich werde meine Gemeinde bauen und die Pforten des Hades werden sie nicht überwältigen. Nun, dieses Fundament findest du auch an einem anderen Ort in der Schrift, nämlich in Matthäus 7, Vers 24. Matthäus 7, Vers 24. Hier sagt Jesus, jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den werde ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Denkst du, Jesus war ein kluger Mann? Oder ist ein kluger Mann? Und wenn er hier sagt, den werde ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute, dann heißt es hier im Griechischen epitän petran. Also es ist eine andere Form, aber es ist genau dasselbe Wort, Petra. Jesus baut seine Gemeinde auf Petra. Gibt es jemanden hier, der Petra heißt? Trag deinen Namen mit Stolz. Halleluja. Aber werde nicht zu stolz, denn Jesus baut seine Gemeinde auch nicht auf dir, sondern auf dem unerschütterlichen Felsengrund der Offenbarung, dass er, Jesus, der Christus ist. Und der Platzregen fiel herab und die Ströme kamen und die Winde wehten und stürmten gegen jenes Haus und es fiel nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Und weißt du, wenn du diese Dinge weißt, dann bin ich überzeugt davon, dass wir auch nicht so schnell erschüttert werden und nicht so schnell dazu neigen werden, jede neue Idee zu übernehmen von Einheit im Leib Christi, die so dahergeschwebt kommt, dass wir jede neue Idee übernehmen, die Menschen erfunden haben, wer der rechtmäßige Leiter der Gemeinde sein sollte und all diese Dinge. Wir müssen selbst gefestigt und gegründet sein in dem, was das Wort sagt, nämlich Jesus ist die Grundlage der Gemeinde. Er wollte das Ganze, er wird es auch bauen. Halleluja. Nun, du fragst vielleicht, ja, aber wo ist denn mein Platz in dem Ganzen? Und jetzt kommen wir zu dem, was Martin bereits vorweggenommen hat, nämlich zu 1. Petrus 2, Vers 5. Menschen sind die Bausteine. Menschen sind in diesem Haus, in diesem geistlichen Gebäude, die Bausteine. 1. Petrus 2, Vers 5. Lasst euch auch selbst als lebendige Steine aufbauen, ein geistliches Haus, also ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, um geistliche Schlachtopfer darzubringen, Gott wohl annehmbar durch Jesus Christus. Oh, hier ist so viel drin. Erstens, bitte beachte, es heißt, lasst euch auch selbst als lebendige Steine aufbauen. Mit anderen Worten, erstens, du bist ein lebendiger Stein. Zweitens, weil du ein lebendiger Stein bist, hast du einen freien Willen. Deswegen lautet die Aufforderung nicht, werde eingebaut, sondern lass dich aufbauen. Lass dich einbauen oder aufbauen. Mit anderen Worten, es bleibt immer deine Entscheidung. Und das ist ja die Erfahrung, die wir alle selber am eigenen Leib gemacht haben. Und als Pastoren insbesondere machen mit den Menschen, die uns anvertraut sind in der Gemeinde, nämlich diese lebendigen Steine, die da uns geliefert werden vom Baumeister, die haben einen freien Willen und wollen manchmal nicht das, was aus unserer Sicht vernünftig und angemessen wäre. Und wir müssen es lernen, damit zu leben, wir als Pastoren, und euch nicht zu zwingen, das Richtige zu tun. Denn weißt du, ich kann dir eines sagen, aus nun fast 15-jähriger Erfahrung als Pastor im vollzeitlichen Dienst. Ich kann dir eines sagen. In den meisten Fällen weiß ich, dass ich Recht habe mit dem, was ich bei Leuten sehe. Und wo sie passen würden. Und was richtig wäre zu tun. Und wo ich sie gerne eingefügt haben würde in der Gemeinde und all das. In den meisten Fällen weiß ich, ich habe Recht. Nur das hilft mir nichts. Denn du bist ein lebendiger Stein. Du bist ein Stein mit einem freien Willen. Ich kann dich nicht zwingen. Ich will dich nicht zwingen. Denn wenn ich dich zwingen musste, das Richtige zu tun, dann wirst du nach einiger Zeit, und wahrscheinlich wird diese Zeit relativ kurz sein, wieder das Falsche tun. Deswegen muss ich warten, bis der lebendige Stein sich aufbauen lässt. So wie Jesus es hier sagt, durch Petrus. Und das ist Geduldsarbeit. Denn manchmal kann es dir passieren, dass du als Pastor einen ganzen Haufen lebendiger Steine herumliegen hast in deiner Gemeinde, die du nirgends einbauen kannst, weil sie nicht wollen. Wir unterstützen ein Bauvorhaben in der Ukraine, einer Gemeinde, mit der wir gut befreundet sind. Und in der Ukraine, kannst du dir vorstellen, ist Bauen ein wenig archaischer als hier bei uns, ja. Also als ich so gesehen habe, die ersten Wände, die sie da hochgezogen haben und das Fundament, was sie da gelegt haben und wie das Ganze gebaut ist, da wird es dir manchmal Angst und Bange. Ob das, also westliche Baustandards sind anders, das kann ich dir sagen. Aber letzten Endes funktioniert es irgendwie. Und bis jetzt ist mir noch nie eine Decke auf den Kopf gefallen in einem solchen Gebäude. Aber da kannst du viel näher, wenn du da das dokumentiert siehst und Bilder siehst, wir kriegen immer wieder Bilder von denen zugeschickt, da wird richtig archaisch noch gebaut. Ja? Da hast du große Haufen mit Backsteinen rumliegen. Am Anfang, das Erste, was sie da liegen hatten, sie hatten seit vielen Jahren ein Grundstück gekauft, auf dem sie aber nicht bauen durften, weil sie keine Erlaubnis dafür hatten. Die mussten 5 oder 6 Jahre auf eine Baubewilligung warten. Also hast du mit anderen Dingen zu kämpfen als hier bei uns. Das Erste, was da rumlag, waren so große Betonklötze, mit denen sie irgendwie das Fundament ausrüsten wollten. Riesige Betonklötze. Die lagen da einfach untätig herum. Und der Pastor, so gerne er es wollte, er konnte und durfte nichts mit diesen Betonklötzen tun. Du könntest sagen, lebendige Steine, Baumaterial. Aber er konnte nichts damit tun, weil es ihm von außen noch nicht erlaubt war. Und deswegen könnte man sagen, mein Appell an euch, lass dich auch selbst als lebendiger Stein aufbauen. Sei kein störrischer lebendiger Stein, sondern sei ein Stein, den man schleifen darf. Sei ein Stein, den man einpassen darf. Weißt du, manchmal muss man Steine schleifen, manchmal muss man sogar Stücke abhauen, damit sie in eine bestimmte Lücke passen. Das klingt brutal, ich weiß. Stell's dir nicht allzu bildhaft vor. Ja. Die kommen nicht mit der Motorsäge und beschneiden dich. Aber manchmal ist es sehr viel Feinarbeit, die notwendig ist, damit ein lebendiger Stein dort eingepasst werden kann und dort eingefügt werden kann, wo der Herr ihn hinhaben möchte. Aber ich kann dir auch sagen, wenn du dann einmal deine Position gefunden hast, als lebendiger Stein in diesem Gebäude, dann ist damit großer Segen verbunden. Es ist großer Segen damit verbunden, dass du weißt, ich bin am richtigen Ort. Nicht nur, ich bin in der richtigen Gemeinde, sondern auch, dass du weißt, ich bin in dieser richtigen Gemeinde am richtigen Ort. Damit ist großer Segen verbunden. Du wirst für andere zum Segen, für den Stein neben dir, für den Stein rechts neben dir, für den Stein links neben dir, für den Stein unter dir, für den Stein über dir. Um bei diesem Bild mit der Mauer zu bleiben. Großer Segen. Und große Befriedigung auch für dich, wenn du weißt, jetzt bin ich am richtigen Ort. Und ich bin nicht gestorben deswegen. Weißt du, meine Vorstellung, die ich früher manchmal hatte, vom Herrn und von diesem Bauvorhaben, war folgendes, nämlich der Herr muss mich ja so zurechtstückeln, dass er mich brauchen kann, dass ich am Ende gar nicht mehr ich bin. Aber ich bin heute mehr ich, als ich jemals ich war. In den Zeiten, wo ich mich selber bestimmt und definiert habe und ich bin halt eher so und so und ich bin halt eher der intellektuelle Typ und bitte gib mir was zu lesen und bitte gib mir, kannst du mir das beweisen? Und das sollte ganz anders aussehen hier. Ich war nicht nur intellektuell, sondern ich war auch und bin auch immer noch ein Ästhet. Aber inzwischen kann ich Abstand nehmen von manchen Vorstellungen, die ich gelernt habe in 6 Jahren Kunstgewerbeschule, beziehungsweise Kunsthochschule, wie man es heute nennen würde. Und all diese Dinge haben mir zum Wohl gereicht und nicht zur Zerstörung. Und heute bin ich freier und mehr ich, als ich jemals vorher war, wo ich mich versucht habe, selber zu definieren. Weißt du, wir haben so oft Angst, zu kurz zu kommen. Und gerade auch in der Gemeinde ist das ein wichtiger Punkt. Wir denken, wir kommen zu kurz. Wenn wir uns einpassen lassen in die Mauer, dann kommen wir ganz sicher zu kurz, denn dann stecken wir ja fest. Ich weiß nicht, wer von euch das schon mal gedacht hat. Ich stecke ja fest. Ich stecke fest im Kinderdienst. Ich stecke fest hinter dem Mischpult. Man hat mich definiert als den Mann am Mischpult. Man hat mich definiert als die Frau vom Kinderdienst. Man hat mich definiert als der Mann am Beamer-Laptop. Das bin ich jetzt für den Rest meiner Tage oder was? Nein, du bist ein lebendiger Stein. Und wenn die Zeit gekommen ist und du deine Lektionen gelernt hast und der Herr es für richtig hält, dann wird dieser lebendige Stein genommen und an einem anderen Ort wieder eingefügt, in der Mauer. Und am besten in der eigenen Gemeinde und nicht jetzt, wo du deine Lektion gelernt hast, ziehst du weiter und bist ein Segen für einen anderen Pastor. Wie das leider auch immer wieder vorkommt und viele das Gefühl haben, sie könnten es so tun. Weißt du, eine Sache, die mich als Pastor manchmal sehr betrübt hat, war, wenn Leute so nach 5, 6 Jahren Gemeindemitgliedschaft auf einmal kamen zu mir und sagten, Pastor Manfred, weißt du, jetzt haben wir genug gelernt, wir ziehen jetzt weiter. Ah ja? Okay, wo ziehst du denn hin? Und allzu oft zogen solche Leute dann in eine Gemeinde, die lehrmäßig, und ich sage das in aller Demut, nicht annähernd auf der Höhe ist oder war, auf der wir uns befinden. Warum? Wie kommt es? Was denken diese Leute denn? Jetzt haben wir genug gelernt, jetzt können wir es weitergeben? Da sind wir wieder bei der Basisdemokratie. Bitte versuch nicht, irgendwo anders hinzugehen mit deinem Päckchen, das du jetzt hast, und für andere ein Segen zu sein. Du wirst zu einem Fluch werden, wenn du versuchst, Pastoren und Leiter von etwas zu überzeugen, das der Herr ihnen nicht gezeigt hat. Also es ist sehr wünschenswert, dass du so viel Geduld aufbringst und wartest, welche nächste Aufgabe hat der Herr für mich in dieser Gemeinde. Das ist nicht notwendig. Jetzt hast du deine Sporen abverdient und ziehst weiter. An einen anderen Ort, in eine nächste Gemeinde. Weißt du, in eurer Gemeinde, da habe ich jetzt die Grundlagen gelernt, aber mehr gibt es ja hier nicht. Jetzt muss ich in die tieferen Regionen des Geistes vordringen. Aber ich habe Neuigkeiten für dich. Manche tiefen Regionen des Geistes sind zu tief. Du könntest dich darin verlieren. Du könntest darin untergehen. Und dieses, ja, aber ich muss doch in der besten möglichen Gemeinde sein, diese Suche nach der ultimativen Gemeinde oder Gemeinschaft hat schon manchen in die Irre geführt. Ich könnte dir Geschichten erzählen von Leuten, irgendwann waren wir ihnen nicht mehr genug. Sie zogen weiter in die nächste Gemeinde. Weißt du, das kann ich ja noch halbwegs nachvollziehen, wenn einer sagt, ich komme hier einfach nicht zum Zug. Aber ich habe das Drängen, ich will selber predigen, ich will selber Dinge tun für den Herrn und ihr lasst mich ja nicht, dass er dann irgendwo hingeht, wo man ihn lässt. Das kann ich ja noch halbwegs nachvollziehen. Aber wenn du dann dort wieder auf dieselbe Mauer stößt, dann wieder weiterzuziehen in eine Gemeinde, die noch freier und noch extremer ist oder noch mehr geistliche Tiefen und Höhen zu bieten hat, pass auf, dass du nicht in die Irre gehst und am Ende auf dem geistlichen Müllhaufen landest. Und ich habe eine Person, die bei uns begonnen hat, geheiratet hat in unserer Gemeinde, ihre Kinder gekriegt hat in unserer Gemeinde und heute auf dem geistlichen Müllhaufen liegt. Und ich kann dir sagen, wirklich auf dem geistlichen Müllhaufen. Geschieden, sämtliche Geschäfte, völlig den Bach runtergegangen. Kein geistliches Amt, keine geistliche Aufgabe mehr, nichts. Und das alles nur wegen diesem unbändigen Drängen und Verlangen. Ich muss doch etwas tun. Man muss mich doch anerkennen. Ich muss doch endlich zum Dienst kommen. Geh mit dem Zeitplan des Herrn. Sei ein lebendiger Stein, aber lass dich einfügen. Lass dich aufbauen. Sei geduldig. Dränge nicht vorwärts. Versuche nicht, dem Herrn vorauszulaufen. Preis dem Herrn. Jesus wird seine Gemeinde bauen. Lass uns diesen Gedanken noch ein wenig weiterverfolgen. Im Psalm 127, Vers 1 lesen wir, wenn der Herr das Haus nicht baut, arbeiten seine Erbauer vergebens daran. Wenn der Herr die Stadt nicht bewacht, wacht der Wächter vergebens. Das ist ein Vers, ein Klassiker, der oft zitiert wird, wenn es um Gemeindebau geht, wenn irgendwo etwas Neues eingeweiht oder angefangen wird. Und recht so, Halleluja, wenn der Herr das Haus nicht baut, arbeiten seine Erbauer vergebens daran. Aber leider wird dieser Vers auch oft in dem Sinne zitiert, dass womöglich noch in Frage steht, ob der Herr dieses Haus überhaupt baut. Und das solltest du wissen, bevor du anfängst zu bauen. Bevor du dich anfängst zu engagieren in deiner Gemeinde, solltest du dir sicher sein, dass der Herr auch tatsächlich Gemeinde will. Aber wenn du dir sicher bist, dass der Herr Gemeinde will und dass das auch heute noch sein Hauptfokus ist, Gemeindebau, dann lass dich aufbauen und arbeite mit, so viel du nur kannst. Und sei ein nützlicher Mitarbeiter in deiner Gemeinde. Die Bibelschule, an der ich Lehrer bin, seit 15 Jahren, hat folgendes Motto. Dieses Motto lautet: starke Gemeinden durch starke Mitarbeiter. Starke Gemeinden durch starke Mitarbeiter. Nicht starke International Ministries durch starke Einzelgänger oder so etwas in der Art, sondern starke Gemeinden durch starke Mitarbeiter. Das ist unser Fokus. Und ich kann dir sagen, dieser Fokus ist gut. Und ich habe viele Leute, die diese Schule durchlaufen haben, gesehen, wie sie zu einem echten Segen und zu Säulen wurden in ihrer Gemeinde. Nicht viele von denen gingen in den vollzeitlichen Dienst. Aber das ist auch nicht die Aufgabe dieser Schule. Und wahrscheinlich sind wenige in den vollzeitlichen Dienst berufen. Früher dachte ich immer, jeder Zweite ist in den vollzeitlichen Dienst berufen. Aber ich habe wieder Abstand genommen von dieser Vorstellung. Die meisten Leute sind nicht dazu berufen, in den vollzeitlichen Dienst zu gehen für das Reich Gottes, sondern sie sind berufen, starke Säulen ihrer Ortsgemeinde und eine Stütze für ihren Pastor zu sein. Und ja, da kann ich mich ja nicht verwirklichen. Nein, es geht auch nicht um Selbstverwirklichung. Also das Reich Gottes und die Gemeinde ist nicht ein kreativer Selbstverwirklichungsclub. Und in manchen Kreisen macht es den Eindruck, dass stark in diese Richtung gedacht wird. Für jedes Grüppchen, für jede Vorliebe, für jedes Hobby gibt es irgendwo ein christliches Pendant, ein christliches Äquivalent dazu. Aber weißt du, wenn du dein Steckenpferd in der Gemeinde nicht reiten kannst und nicht reiten darfst, dann muss das nicht heißen, dass du in der falschen Gemeinde bist. Sondern es könnte auch bedeuten, dass du dein Steckenpferd zu Hause reiten solltest. Die Gemeinde muss nicht alles anbieten, was die Welt auch anzubieten hat. Weißt du, wir haben ein Kerngeschäft als Gemeinde Jesu Christi. Und bei diesem Kerngeschäft sollten wir möglichst bleiben. Was meine ich damit? Ich weiß nicht genau, wie es hier in Deutschland ist, aber es ist ja ein bisschen ähnlich strukturiert wie auch bei uns in der Schweiz. In der Schweiz gibt es, seit ich mich erinnern kann, gibt es die Post. Und zur Post gehörte schon damals in meiner Kindheit auch der ganze Telefonbetrieb. Deswegen hieß die Post in der Schweiz PTT. Post, Telefon und Telefax. Oder ich weiß auch nicht, für was das zweite T stand. Auf jeden Fall hieß das PTT. Und die Poststellen meiner Kindheit waren oft kleine Räume. In vielen Quartieren gab es eigene Poststellen. Und da bist du reingekommen als Kind, weil du vielleicht Briefmarken kaufen solltest für die Mutter oder was bringen solltest, ein Paket aufgeben oder was auch immer. Und du bist da reingekommen und es roch trocken. Es war so ein trockener Geruch, ein Bürogeruch war dort. Und das Ganze hatte eine ganz eigene Atmosphäre. Und alles, was du gekriegt hast auf dem Postamt, waren Briefmarken. Du konntest Einzahlungen machen, gut, das ging auch noch. Ja. Es gab so eine Art Banksystem, Postcheck hieß das. Aber um Pakete aufgeben, Pakete empfangen, wenn du nicht zu Hause warst, musstest du das Paket auf der Poststelle abholen. Das war die Post. Und ich war Briefmarkensammler, deswegen habe ich mir manchmal auch dann die neuen Briefmarken geholt auf dem Postamt, aber mehr gab es nicht. Und mit den Jahren hat sich das immer mehr gewandelt. Und die heutigen Poststellen in der Schweiz, wenn ich zum Beispiel in unsere Hauptpost in Schaffhausen reingehe, die ganzen Kindheitserinnerungen sind weg. Da ist nichts mehr von dem Postamt meiner Kindheit zu sehen, sondern du kommst rein. Da musst du eine Nummer ziehen, wie in Deutschland auf dem Arbeitsamt. Und dann sind 7, 8, 9, 10 Schalter. Und wenn du auf der ganz rechten Seite stehst und deine Nummer ganz links aufgerufen wird, dann musst du rüberrennen, wenn deine Nummer aufgerufen wird, denn wenn du zu lange wartest, verfällt deine Nummer, dann musst du eine neue ziehen. Und so weiter. Und dieser relativ große Raum auf der Schaffhauser Hauptpost ist nicht ein Wartesaal, sondern ein Verkaufsraum. Und du kannst alles kaufen, vom Laptop über das Telefon, über das Kreuzworträtselheft, über die neuesten Romane, Schokoriegel, was auch immer das Herz begehrt, du kannst es kaufen auf der Post. Und wenn du dann am Schalter bist, kann es dir passieren, dass die Postbeamtin dich noch fragt, möchten Sie gerne noch ein Los kaufen von der Schweizer Glückskette, Lotterie oder was auch immer. Der Jackpot ist gerade voll. Und weil ich so ein streitbarer Mensch bin, habe ich mich manchmal schon angelegt mit den Leuten. Und habe ihnen gesagt, wissen Sie, ich möchte eigentlich lieber hier eine saubere Postdienstleistung haben und nicht ein Snickers kaufen können. Und mit solchen Vorstellungen stößt du natürlich auf Unverständnis. Aber was will ich damit sagen und illustrieren? Aus meiner Sicht sollte die Post zurückkehren zu ihrem Kerngeschäft. Genauso wie die Gemeinde. Weißt du, in der Gemeinde geht's doch nicht darum, dass du den besten Kaffee kriegst in der ganzen Stadt. Ich weiß, ich hoffe nicht, dass ich auf irgendwem seine Zehen trete heute Morgen. Es ist natürlich schön und wünschenswert, dass du einen guten Kaffee kriegst in deiner Gemeinde. Amen. Aber das ist ganz sicher nicht unser Kerngeschäft. In der Gemeinde solltest du das Wort Gottes hören können. In der Gemeinde solltest du mit dem Geist Gottes in Berührung kommen können. Buchladen ist optional. Ich meine, diese Gemeinde hat einen Buchladen, wir haben auch einen und das ist wunderbar, Halleluja. Aber du solltest nicht die Wahl deiner Gemeinde davon abhängig machen, haben sie eine schöne Cafeteria, haben sie einen Buchladen? Wie sieht es im Lobpreis aus? Haben sie eine Nebelmaschine auf der Bühne stehen? Wie ist die Lightshow? Bieten sie Seniorengruppen an? Bieten sie Gebetsgruppen für Israel an? Haben sie eine Gebetsgruppe für den Iran? Haben sie eine Gebetsgruppe für Takatuka-Land? Wenn sie das nicht haben, die können ja nicht im Geist sein. Also, der Pastor ist ganz sicher nicht im Geist. Der hat nicht mal eine Israel-Gebetsgruppe in seiner Gemeinde. Nein, weißt du, dieser Pastor weiß vielleicht ganz einfach, sich auf sein Kerngeschäft zu konzentrieren. Und eine Israel-Gebetsgruppe ist eine gute Sache, aber sie gehört nicht zum Kerngeschäft. Ja, aber betet für den Frieden Jerusalems. Ja, das kannst du doch auch zu Hause tun, wenn du es auf dem Herzen hast. Nicht, dass daran etwas Falsches wäre, aber du darfst die Gemeinde und die Qualität einer Gemeinde nicht daran messen, was sie alles hat oder anbietet. Der Herr baut die Gemeinde, aber er baut nicht jeden Zweig in jede Gemeinde ein. Und manche Gemeinden haben eine Royal Rangers Arbeit. Wunderbar, preis dem Herrn. Wir haben keine. Wir haben es versucht. Wir sind kläglich gescheitert. Vielleicht wollte der Herr gar nicht, dass wir das haben. Ich habe gerade kürzlich, bin dabei, ein Buch von Kenneth Hagin zu übersetzen. Wieder einmal. Und Bücher von Kenneth Hagin sind immer ein Augenöffner für mich. Und ich habe diese Bücher manchmal schon 2-3 Mal gelesen, bevor ich sie dann übersetze. Aber durch das Übersetzen komme ich natürlich noch viel intensiver wieder mit ihnen und dem Gedanken gut in Kontakt. Und Kenneth Hagin schreibt an einer Stelle, der Herr hätte ihm gesagt, zu einem bestimmten Zeitpunkt in den 70er Jahren, wo 1974, 75 Wirtschaftskrise war. Erschien der Herr ihm und sagte ihm, er solle so und so viele Leute entlassen von seinem Mitarbeiterstab. Und ihr wisst ja, amerikanische Gemeinden haben manchmal 50, 60 Leute auf der bezahlten Mitarbeiterliste. Und er sollte so und so viele Leute entlassen. Und der Herr musste ihm, Kenneth Hagin, sagen, er solle sämtliche Dienste, internen und Outreaches, wie man es nennt, damit aufhören, von denen der Herr ihm gar nie gesagt hat, er solle sie überhaupt anfangen. Wenn das sogar bei Kenneth Hagin der Fall war und sein konnte, dass er Dinge tat, die der Herr ihm gar nie aufgetragen hatte. Könnte es dann sein, dass es auch bei uns manchmal so ist? Dass wir Dinge tun, weil wir meinen, wir müssten sie tun? Das muss man doch haben als moderne Gemeinde. Das müsste doch eigentlich da sein an Infrastruktur, an Personal oder was auch immer. Weißt du, streng genommen, eine Ekklesia, und jetzt erkläre ich euch noch kurz, das Wort, und dann hören wir auf hier für diese Einheit, eine Ekklesia im ursprünglichen Sinn. Dieses Wort ist nämlich nicht ein christliches Wort, sondern ein politisches Wort der damaligen Zeit. Eine Ekklesia war die herausgerufene, stimmberechtigte Bürgerschar einer bestimmten Stadt, die sich versammelte, um politische Geschäfte zu tätigen. Also, ich weiß nicht, wie sehr du vertraut bist mit dem politischen System der Schweiz. Wir haben ja die direkte Demokratie bei uns. Das ist wunderbar. Wir stimmen über alles Mögliche und Unmögliche ab und dürfen unseren Senf dazugeben über viele Fragen, die ihr gar nie zu sehen bekommt. Ihr wählt einmal alle vier Jahre irgendwelche politischen Vertreter und die schickt ihr dann nach Berlin, meine ich. Bei uns ist das ein wenig anders. Und in manchen Kantonen war es bis vor kurzem noch so, dass die sogenannte Landsgemeinde eingerufen wurde. Vielleicht hast du schon Bilder gesehen. Kanton Appenzell, und auf dem großen Hauptplatz der Stadt oder des Ortes versammeln sich die Männer und inzwischen auch Frauen, Gott sei Dank, die stimmen dürfen, also die wählen dürfen und bekunden mit Hand aufheben, ob sie für eine Sache sind oder dagegen. Und das ist ein sehr schönes Bild für das, was Ekklesia ursprünglich bedeutete. Ein bestimmter Tag wurde festgesetzt. Sagen wir den Sonntag. Der Sonntag wurde festgesetzt. Am Sonntag treffen sich alle stimmberechtigten Männer und Frauen dieses Ortes, um zusammenzukommen. Und wir haben ein paar politische Geschäfte, über die wir befinden müssen. Und dann kamen an jenem Tag alle diese Leute aus ihren Häusern heraus. Ekklesia bedeutet herauskommen aus dem Privaten und hineingehen in das Öffentliche. Ekklesia ist von der Definition her, vom Wesen her, immer etwas Öffentliches. Du kannst nicht sagen, wir sind eine Ekklesia im Verborgenen. Und bei uns muss man sich anmelden, bevor man kommt. Stell dir mal vor, Pastor Bernd würde zu Hause das Telefon hüten am Samstag und auf Anrufe warten von Leuten, die sich anmelden für den Sonntag. Pastor Bernd, dürfen wir am Sonntag in die Gemeinde kommen? Und Pastor Bernd würde 5 Minuten im Geist beten, Shalabahala Gamala, und kurz darüber befinden im Geist, ob du am Sonntag kommen darfst oder nicht. Das wäre nicht Ekklesia. Denn Ekklesia bedeutet, du bist ein mündiger Stimmbürger deiner Stadt, dann solltest du kommen. Nicht dann darfst du kommen, sondern dann solltest du kommen. Und dann wurden diese politischen Geschäfte verlesen und darüber abgestimmt. Und jeder, der an diesem Tag nicht da war, konnte nicht wählen. Heute gibt es allzu viele Christen, die denken, ja, ich nehme doch von zu Hause aus am Gottesdienst teil. Wir haben ja Livestreaming. Weiß nicht, habt ihr das noch, Bernd? Ja? Livestreaming, wunderbar. Das heißt, ich muss am Sonntag nicht mehr aufstehen. Ich kann den Gottesdienst von zu Hause aus mitverfolgen. Das ist okay, wenn du altgebrechlich und im Rollstuhl sitzt oder aus welchen Gründen auch immer nicht hierher kommen kannst. Dann ist das okay, dafür ist es gemacht. Und für die Ungläubigen, die erst noch hereinkommen sollen, für die ist es, aber nicht für die mündigen Bürger einer Stadt, die hier sein sollten am Sonntagmorgen, Ekklesia, um politische Geschäfte zu tätigen. Oder anders gesagt hier natürlich, geistliche Geschäfte zu tätigen. Was tut denn die christliche Ekklesia, wenn sie zusammenkommt? Ganz einfach, sie tätigt und befindet über geistliche Geschäfte. Weißt du, jedes Mal, wenn du Amen sagst, am Sonntagmorgen in der Gemeinde, dann sagst du damit Ja. Wenn Pastor Bernd etwas predigt, nehmen wir an, Bernd predigt über den Epheserbrief oder er predigt aus dem Kolosserbrief. Jedes Mal, wenn du Amen sagst zu einer Schriftstelle, die er verliest oder einer Aussage, die er macht, jedes Mal, wenn du Amen sagst, sagst du Ja, das sehe ich genauso und ja, so soll es sein. Mit anderen Worten, du hast deine Hand gehoben und gesagt, ja, da bin ich dafür. Und jedes Mal, wenn etwas Gutes gesagt wird und du grummelst innerlich und bist nicht einverstanden und sagst, ja, aber das kann man so doch nicht sagen. Und der Pastor Bern ist wieder so streng heute und er nimmt es mit der Wahrheit wieder ganz genau und das gilt für mich aber nicht. Und ich sehe das aber anders. Jedes Mal, wenn diese Haltung in dir am Rumoren ist, dann sagst du Nein zu dem, was dir angeboten war, wo du hättest Ja sagen können dazu. Und da, wo jetzt wir eigentlich zu dem Motto dieses Seminars kommen, nämlich die Gemeinde Hoffnung der Welt ist genau dieser Punkt. Wir sind die Hoffnung der Welt, weil hier in der Gemeinde der Wille Gottes seinen Anfang nimmt für die Gesellschaft um uns herum. Du kannst nicht sagen, ja, ich gehe direkt in die Gesellschaft, ich tue Gutes, ich gehe am Sonntagmorgen lieber ins Altersheim und bete mit alten Leuten, als dass ich hier in der Gemeinde bin. Weißt du, da weiß ich wenigstens, was ich gemacht habe. Hier wärme ich ja sowieso nur einen Stuhl. Dann hast du nicht verstanden, was Ekklesia ist. Hier wirst du ausgerüstet, damit du am Sonntagnachmittag ins Altersheim gehen kannst, um für alte Leute zu beten. Hier wird dir die Salbung mitgeteilt und mitgegeben, die du brauchst, um für alte Leute zu beten am Sonntagnachmittag im Altersheim oder wann auch immer du dorthin gehst. Hier hast du Ja und Amen gesagt zu den ewig gültigen Wahrheiten des Wortes Gottes. Das befähigt dich von innen heraus durch die Salbung, die auf deinem Leben ist und die gestärkt worden ist am Sonntagmorgen im Gottesdienst. Hinauszugehen und das jetzt weiterzugeben. Aber wenn du diesen Punkt überspringst, dann muss ich daran zweifeln, ob du wirklich ein mündiger Bürger bist. Oder anders gesagt, ein reifer Christ. Manche Leute haben christliche Reife so definiert, im Sinne von, ich brauche keine Gemeinde mehr. Also ich bin so lange jetzt schon im Herrn. Ich bin 30 Jahre gläubig, seit letztem Dezember. Und ich bin immer noch nicht nur der Pastor der Gemeinde, sondern ich bin auch Mitglied der Gemeinde. Und wann immer ich irgendwo hingehe, dann bin ich in der Gemeinde. Meine Frau und ich, wir reisen regelmäßig in der Welt herum und auch wenn wir an Konferenzen teilnehmen, zum Beispiel die Ministerskonferenz von Kenneth Copeland, wo wir Pastor Bernd vor einigen Jahren kennengelernt haben, wo wir regelmäßig waren und sind, da sage ich nicht, ja, ich bin ja jetzt die ganze Woche an einer Konferenz, warum soll ich denn am Sonntagmorgen noch in die Gemeinde gehen? Viele Male sind wir extra absichtlich so angereist, dass wir am Sonntagmorgen in der Gemeinde sein konnten dort, wo die Konferenz stattfindet, um den normalen Sonntagsgottesdienst zu erleben, nicht nur die Konferenz, die dann in der nächsten Woche kam. Ja, was brauchst du das, Pastor Manfred? Ja, ich brauch's. Ich bin zwar Hirte einer Gemeinde, aber ich bin genauso auch Schaf des Herrn. Also es gibt keinen Reifegrad, den du erreichen könntest als Christ, von dem an du sagen kannst, ich brauche keine Gemeinde mehr. Also wenn du keine Gemeinde mehr brauchst, dann bist du nicht mehr Teil der Ekklesia. Mit anderen Worten, du bist nicht mehr Teil derer, die zusammengerufen werden an einen öffentlichen Ort, um geistliche Geschäfte zu tätigen. Wer bist du dann? Dann bist du ein Apostel oder was? Dann bist du jemand, der die geistlichen Geschäfte quasi vorgibt. Bitte hört alle auf mich, ich bin so reif geworden, ich brauche keine Leiterschaft mehr, ich bin die Leiterschaft. Wenn du die Leiterschaft bist, wo sind die Leute, die dir nachfolgen? Weil wenn du die Berufung hast, irgendwo eine neue Kolonie zu gründen, wo wieder eine Ekklesia entsteht, wo wieder politische Geschäfte getätigt werden müssen, dann geh hin und tu's, aber sei dir sicher, dass du berufen bist. Aber solange du das nicht weißt, sei Teil einer lebendigen Ekklesia und sei dort, so oft du nur kannst. Es hängt so viel ab davon, dass du da bist. Weißt du, Ekklesia im eigentlichen Sinn funktioniert nur, wenn wir tatsächlich zusammenkommen. Das ist nicht ein virtuelles Spiel. Und ja, wir sind die Gemeinde im Internet. Wie kann der Pastor für dich beten übers Internet? Ja, mit dem Messenger. Der Messenger-Funktion. Gib mein Anliegen rein und er gibt seine Salbung rein. Du kannst einiges transportieren über das Internet. Du kannst vieles downloaden und uploaden und austauschen etc. Aber ich kann dir eins sagen, Salbung ist nicht transportierbar über das Internet. Aber wenn ich auf YouTube den gesalbten Gottesdienst von der und der Gemeinde in Amerika sehe, dann kommt Salbung rüber. Ja, aber die kommt nicht durchs Internet, sondern die kommt dann direkt vom Herrn. Weil er gnädig ist, beziehungsweise wenn du es nicht gerade am Sonntagmorgen tust, wenn du nicht eigentlich in deiner Gemeinde sein solltest. Und wenn du es am Sonntagmorgen tust, während du eigentlich in deiner Gemeinde sein solltest, dann bete ich nicht, dass die Salbung des Heiligen Geistes über dich kommt, sondern die Überführung des Heiligen Geistes. Preis dem Herrn. Amen.